Jetzt aber, hey, herzlichen Dank auch euch vom Worship-Team. Was für kostbare Momente, Herr, wo wir in seiner Gegenwart stehen. Es gibt nichts Schöneres. Super, lasst uns dem Worship-Team einen Applaus geben, dass ihr euch auch so führen habt lassen. Super, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, dass der Olli euch heute Morgen zweimal schon begrüßt hat. Habt ihr das gemerkt? Wir sind aber dann gleich in der Anbetung geblieben, aber jetzt gibt es noch mal eine offizielle pastorale Begrüßung. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Gottesdienst. Warum mache ich das? Weil einige sagen, Mensch, mich hat heute Morgen gar niemand begrüßt. Und jetzt habt ihr schon die dritte Begrüßung. Und ich war letzte Woche in einer etwas kleineren Gemeinde von uns. Da waren vielleicht so 40, 45 Leute und dann dachte ich, Mensch, als ich von der Toilette komme, ich kann jetzt jeden Einzelnen noch begrüßen. Und dann bin ich auf eine ältere Schwester zu und habe gesagt, guten Morgen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dich schon begrüßt habe. Und dann sagt sie, das macht nichts, weil Jesus übersieht niemand. Und da fand ich schon mal die Haltung cool, dass die nicht sagt, jetzt hat er mich gar nicht begrüßt, sondern die sagt, weil Jesus übersieht niemand. Hey, aber Jesus ist nicht hier, der ist zwar hier, aber wir sehen ihn nicht, aber wir sind hier. Und es ist gar nicht so entscheidend, ob ich dich begrüße oder der Olli, sondern dass wir einander wahrnehmen. Wir haben gestern Abend darüber erzählt, dass wir eine Kultur von zu Hause schaffen wollen, eine Kultur, wo jeder sich zu Hause fühlt. Und das ist wichtig, dass wir auch einander begrüßen, dass keiner irgendwo in den Platz geht und niemand ihn begrüßt. Also jetzt habt ihr drei Begrüßungen, aber jetzt dürft ihr euch noch untereinander kurz begrüßen. Dreh dich mal oben hinter vor dir und sag, hey, cool, dass du hier bist und die Predigt kann dein Leben verändern heute Morgen. Hallo. Ja, mein Getränke, ne? Sehr schön. Ihr seht das Thema hinter mir. Das Thema heute Morgen heißt Lebe unter Gottes Zuspruch. Und am Ende werdet ihr sehen, wenn wir das tun, dann leben wir auch leichter. Also ein Schelm, wer jetzt irgendwie ans Gewicht denkt, ja, über Gewicht spricht man nicht, Gewicht hat man. Also lebe unter Gottes Zuspruch, lebe leichter. Schafft ihr es noch, dass ich die Folie auch hier sehen könnte? Das wäre irgendwie cool. Seppo, vielen Dank. Ja, ich nehme euch hinein in den Begriff, in den theologischen Begriff, der nicht ganz so einfach sich erschließt. Und damit ihr das richtig versteht, habe ich zwei Beispiele. Und zwar bei dem Begriff geht es darum, was wir sehen. Und es geht um eine Reihenfolge. Und es ist wichtig, zwei Dinge gleichzeitig zu sehen, aber die Reihenfolge ist enorm wichtig. Und weiß nicht, wer von euch gerne IKEA-Möbel aufbaut, für mich ist das die Höchststrafe. Und ich reiß dann die Verpackung auf und ich fange einfach an und dann kommt mein Sohn und meine Frau sagt, stopp, wir müssen alles sortieren. Und dann sortieren die das in so Kästchen, wo dann die Nummer 1 ist, da kommen die Schrauben hin. Und ich bin eben ein zielorientierter Mensch, ich werde so schier verrückt und sage, jetzt fang doch einfach mal an. Und dann steht manchmal auf so Billy-Anleitungen, bitte beachten Sie die Reihenfolge. Also das heißt, nach 1 kommt 2. Also wenn du da einfach wild drauf losmachst, dann bringt es nichts. Und in der Bibel stehen so viele Dinge drin, die eigentlich eine enorme Kraft haben, aber die wir auch falsch verstehen könnten, wenn wir die Reihenfolge nicht beachten. Aber es gibt ja unter euch auch eher so visuell begabte Menschen. Und ich möchte euch mal fragen, was ihr in folgendem Bild seht. Könnt ihr das mal anschauen? Was seht ihr in dem Bild? Zwei Gesichter. Wer sieht was anders? Eine Vase? Arkade, so eine Arkade. Hä, der sieht eine Arkade. Ihr seht Gesichter. Blum. Schlimm, oder? Also irgendwie. Und wisst ihr, wenn wir das so sehen, dann seht ihr hoffentlich beides. Ihr seht die schwarze Arkade und seht die weißen Gesichter. Ihr müsst beides sehen. Weil in dem Begriff, den ich euch jetzt ein Stück weit erläutere, nennt man das in der Theologie den Zuspruch Gottes und den Anspruch Gottes. Und wir müssen beides sehen. Gott hat einen Zuspruch an unser Leben, er hat aber auch einen Anspruch an unser Leben. Er spricht uns etwas zu und er hat eine gewisse Erwartung an unser Leben. Aber Ikea, die Reihenfolge ist wichtig. Schauen wir uns mal die erste Bibelstelle an, wo die Reihenfolge von Anfang an als ein Grund gelegt wird. Denn als Gott es zu Abraham sprach, legte er ja den Grund für die Kirche, für die Gemeinde. Abraham war der erste Herausgerufene. Mit ihm fängt die Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu an. Und es heißt hier, Abraham, ich will dich segnen und du wirst, neuere, bessere Übersetzungen sagen, und du nicht sollst, sondern du wirst ein Segen sein. Habt ihr gemerkt, die Reihenfolge zuerst, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Der Zuspruch, ich will dich segnen, und dann der Anspruch, und du wirst ein Segen sein. Was hat denn Abraham qualifiziert, dass er von Gott gesegnet wurde? Hat er irgendwie Gott gesucht? Er lebte wahrscheinlich im Irak, im heutigen Irak, und hat ein paar geschnitzte Holzgötzen zu Hause stehen. Und er hat alles andere getan, um diesen Segen von Gott zu bekommen. Aber die Initiative im Zuspruch von Gott geht immer von ihm aus. Er ist der Sender, wir sind nur die Empfänger. Und Gott hat auch nicht gesagt, Abraham, weil du so schön lieb warst oder weil du so schön lieb und brav sein wirst, werde ich dich segnen, sondern Abraham war eben nicht lieb und brav in der Folge. Der hat sogar gelogen. Und er hat einige Dinge getan, wo Gott sagt, wow, wow, wow. Erinnert ihr euch, als Adam geschaffen wurde, da fehlte irgendwas und dann hat er kurz geschlafen und plötzlich stand Eva dann vor ihm und dann fragt er, möchtest du die neben dir stehende Angetraute zur Ehefrau nehmen? Und Adam sagt, ja, wen denn sonst? Und er sagt, halt ja. Und dann heißt es, und jetzt seht ihr diese ganze Erde vor euch, macht. Ich habe einen Anspruch, natürlich, diese Erde ist für euch da, ihr müsst sie kultivieren, ihr müsst das Beste daraus machen, aber stopp, bevor ihr anfangt, ich will euch segnen. Und dann heißt es, und Gott segnete sie. Steht ihr? Gott hat einen innigen Wunsch, dass du gesegnet bist, dass ich gesegnet bin. Er möchte uns segnen und der Zuspruch geht von ihm aus. Und dann heißt es hier, und du wirst ein Segen sein. Neuere Theologen haben erkannt, dass dieses Wort ein tiefenentspannendes Wort ist. Das ist eigentlich für uns Schwaben in der Bibel. Und zwar dieses Wort wirst heißt, ah ja, man kann das so richtig hauchen. Also wenn du einen Schwabe was fragst, so ganz kompliziert, so drei verschiedene Fragen und er sagt, ah ja. Das ist das Tiefenentspannendste, oder? Also, kennt ihr doch, oder? Du fragst was und die Antwort ist, ha ja. Und wisst ihr, dieses Wort heißt eigentlich im Wortstamm Atem, wurde auch benutzt für Geburt, wenn etwas von Segen Gottes in uns ist, etwas von diesem Samen seines Segens in uns pulsiert, dann können wir gar nicht anders, als auszuatmen, ha ja, ich segne andere Menschen. Und ich spreche als Mann von etwas, wo ich keine Ahnung habe, aber wenn die Geburt anfängt, wenn der Same raus will, dann muss man doch keinen Befreiungsdienst machen, jetzt im Namen Jesu, komm mal raus. Sondern das Kind möchte heraus, oder? Und so hat Gott gesagt, Abraham, ich werde an dir ein Exempel machen, was es heißt, aus Gnade gesegnet zu sein. Und wenn du das raffst, Abraham, dann wirst du ein Segen sein. Dein Leben wird etwas zur Geburt bringen. Und jetzt schaut es genau an. Ich werde die Waage noch ein paar Mal sehen. Der Zuspruch Gottes ist, ich will dich segnen. Und aus dem Zuspruch kommt der Anspruch und du wirst auch ein Segen sein. Aber ganz arg wichtig, wir müssen beide Dinge sehen, wie in diesem Bild. Wir sind gesegnet, wir sollen segnen, aber die Reihenfolge ist von ganz großer Bedeutung, wie beim Billigregal. Wir dürfen nicht predigen, du musst segnen. Und wenn du segnest, dann wirst du gesegnet werden, weil die Bibel nennt es, das ist das Gesetz, das tötet, das uns Lasten auferlegt. Aber das Evangelium spricht uns zu, du bist gesegnet, nicht du musst, sondern du kannst andere segnen. Ich muss gar nichts. Ich kann auch letztendlich aus mir heraus niemand segnen, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes in mir kann ich andere segnen. Zuspruch ist die unverdiente Gnade und der Anspruch ist die Ethik, die daraus folgt. Aber wir dürfen die Ethik nicht über die Gnade stellen, sondern die Ethik, wie du lebst, resultiert aus dem heraus, dass du immer mehr erkennst, dass Gott dich gesegnet hat. Nicht ich muss, sondern ich kann. Und wie viele Predigten habe zumindest ich in meiner Kindheit gehört, was ich alles muss. Hätte man mir doch mal lieber gesagt, was ich alles kann. Und ich weiß noch, eine Predigt, die hat bei mir eingeschlagen wie so, buh, da war ich vielleicht so 14, 15, hat bei uns in Denkendorf, in einer kleinen Gemeinde Gottes, jemand gepredigt, der hat ein Lied laufen lassen. Am Anfang ein Lied von Heintje, alle Älteren, Heintje, alle Jüngeren, wer ist das? Googeln jetzt. Und er hat gesungen, Oma so lieb, Oma so nett, ach, wenn ich dich, meine Oma, nicht hätte. Bei der Oma darf ich alles, was mir meine Eltern verbieten. So ähnlich war es da. Wisst ihr, es gibt eigentlich von der Bibel her viel mehr Dinge, die Gott uns zuspricht, die wir dürfen. Und das Gesetz, das sind nur so Leitplanken, die uns auf der Spur halten sollen. Und wir müssen viel mehr predigen, was wir durch die Kraft des Heiligen Geistes alles können. Und nicht diese Einschränkungen, die sind dazu da, wenn wir uns auf den Weg machen. Das Zweite, wo wir das Muster finden, ist 1. Johannes 4, Vers 19, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ich weiß, über die predige ich so oft. Da haben bei uns in der Gemeinde zumindest manche schon geschmunzelt. Ach, ist er wieder bei ihm. Ich nenne ihn Kuschel-Joe, der Johannes, der an der Brust von Jesus lag. Ja, Kuschel-Joe schreibt, wir lieben. Warum? Seht ihr das? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir müssen beides sehen. Ja, wir dürfen, wir sollen lieben, Gott den Nächsten. Aber warum lieben wir? Reihenfolge, weil er uns zuerst geliebt hat. Erster Zuspruch, dann kommt der Anspruch. Und das griechische Wort hier ist so lustig. Zuerst ist Primus, das ist wie so kleine Kinder. Kennt ihr die, wenn die so streiten? Ich war Erster, nein, ich war Erster, nein, ich. Und dann waren es alle waren Erster. Und Gott sagt, Ruhe, ich habe euch zuerst geliebt. Wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, ich ehre Martin Luther, aber dann streicht es vielleicht ein bisschen so leicht durch, weil Luther hat übersetzt, lasst uns lieben. Also so als ein Appell, als eine Aufforderung. Also so viel Griechisch kann ich von der Bibelschule noch. Hier ist keine Form der Aufforderung, es ist einfach eine Feststellung, wir lieben. Legt euch mal, lasst uns lieben. Was impliziert das? Also ich mache nicht jeden Morgen, aber früher, als wir noch einen Hund hatten, habe ich jeden Morgen einen Spaziergang gemacht durch unser kleines Dorfchen Hemmingen. Und jetzt überlegt euch mal, ich wäre da morgens gelaufen und hätte so vor mich hingesprochen, ich muss meine Frau lieben. Ich muss Annette lieben. Oh, ich muss sie lieben. Es ist so schwer, aber ich muss, ich entscheide mich neu, sie zu lieben. Danke, dass es, oh Herr, du gibst mir die Kraft, sie zu lieben. Dann hätte mich ein Passant gefragt, ist das so schlimm? Also, echt jetzt? Versteht ihr, manches Bild haben wir von Gott. Und wir sprechen von einer Liebesromanze und von der Liebe. Alles wird vergehen, aber Glaube und Hoffnung, Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Und dann sagen wir, müssen Gott lieben. Echt jetzt? Du darfst Gott lieben. Du kannst Gott lieben. Und wenn du irgendwie ansatzweise heute Morgen das Empfinden hast, ich muss Gott lieben, dann hat die Liebe des Himmels noch keinen Touchdown gehabt in deinem Herzen. Denn wer kapiert, dass Gott uns zuerst geliebt hat, der kann gar nicht anders, als ihn zu lieben. Und seht ihr diese Waage wieder? Wir müssen den Menschen sagen, zuerst sie sind geliebt. Und weil wir geliebt sind, sind wir hoffentlich auch beliebt. Also nicht, dass wir uns anbiedern und bei allem sagen, ja, bei LGBTQ und all den Dingen, klar. Nein, wir stehen schon für das, was wir glauben. Aber trotzdem tun wir es aus Liebe. Und ich glaube, dass Menschen, die von Gott zutiefst geliebt sind, dass sie die beliebtesten Menschen sind, weil etwas von der Liebe aus ihnen heraustrieft. Wisst ihr, mein Nachbar, der leitet eine charismatische Gemeinde mit so 400 Brasilianern in Stuttgart-Feuerbach. Und Kakao, der Fußballspieler, der wurde jetzt ordinierter Pastor. Und Kakao war immer schon gläubig. Aber während er Fußball gespielt hat, hat einfach diese Liebe aus ihm herausgesprudelt. Und er war der Beliebteste in ganz Stuttgart. Jeden hat diesen Mann geschätzt und geachtet, aber der ist nicht rumgelaufen. Übrigens, ich bin in einer charismatischen Gemeinde, ich bin nebenher in der Bibelschule und irgendwann werde ich ordinierter Pastor. Das sagt er jetzt erst hinterher. Warum? Weil die Liebe ist eine Sprache, die jeder versteht. Und weißt du, wenn du aneckst viel, man nennt es auch den emotionalen Quotient, wenn du viele zwischenmenschliche so Konflikte hast, dann liegt es daran, dass dein Liebestank nicht vom Himmel genügend gefüllt ist. Weil Jesus hat gesagt, so wie ihr wollt, dass die anderen euch tun, es tut du ihnen. Ist es einfach immer? Aber ich habe gelernt, zumindest mal in einem Training, hey, wenn dir irgendjemand schief kommt mit einer SMS oder einer E-Mail oder irgendwas sagt, dann schnauf zuerst mal durch, atme himmlische Luft ein und dann frag dich, was wolltest du, dass die Person dir sagt? Möchtest du echt jetzt deine Frau so anschreien? Ist es das wert? Möchtest du, dass Annette dich so anschreien würde? Möchtest du, dass du diese Worte ihr sagen würdest? Diese Liebe muss immer mehr unseren Tank füllen, dass er uns zuerst geliebt hat. Ja, aber wen oder was sollen wir denn lieben? Ich weiß nicht, ob ihr das Joy-Prinzip kennt und wenn ihr es nicht kennt, wäre ich sogar froh. Das wird leider auf manchen Bibelschulen immer noch gelehrt. Joy steht für Freude und jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Also J, O und Y hat eine Freude. Und es wird gelehrt, Jesus first, Jesus an erster Stelle. Amen. Aber dann kommt der andere, other second und yourself last. Du kommst ganz am Ende. Und das ist Joy. Ist doch unheimlich beglückend, oder? Also das ist nicht nur, ich sag's mal so, Entschuldigung, doof, sondern es widerspricht sogar der Bibel. Und zwar das königliche Gesetz, ihr müsst wissen, im Alten Testament, Jesus hat es zitiert, Paulus hat es zitiert, Johannes hat es zitiert und sogar Jakobus, der ein bisschen seltsam war, der so die charismatischen Überflieger gesagt hat, ja, ihr mit eurer Liebe und ihr mit eurer Gnade. Aber sogar Jakobus schreibt, du wirst deinen Nächsten lieben wie? Wie dich selbst. Also heißt, die ganzen zwischenmenschlichen Konflikte entstehen dann, wenn ich mich selber nicht leiden kann, wenn ich selber nicht voll bin von dieser Liebe. Ich werde meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und deshalb heißt es hier, nicht Joy, sondern Jesus first. Und dann stehst du mit dem anderen auf einer Ebene. Aber der Segen geht von dir aus, weil wir Gesegnete sind, weil wir Königskinder sind. Und deshalb vergiss dieses Joy-Prinzip und achte, dass dein Liebestank gefüllt ist. Weißt du, und Paulus in diesem 1. Korinther 13, er sagte, Mensch, wie viel würde ich eigentlich in meinem Leben falsch machen? Ich wäre wie so ein Elefant im Porzellanladen. Hätte ich der Liebe nicht, ich würde ein totales Chaos hinterlassen. Kennt ihr die Bibelstelle? Ich wäre so eine klingende Schelle. Ich wäre so ein unbeliebter Arbeitskollege. Ich wäre so jemand, wo man denkt, boah, wenn die in den Raum kommt. Aber dann schreibt er, aber wir haben diese Liebe in uns. Und deshalb können wir selbst Menschen lieben, die uns nicht lieben. Wir können sogar denen, die uns krumm kommen, gerade antworten. Warum? Weil wir diese Liebe in uns haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Begriff, wo diese Doppeldeutigkeit da ist. Ihr seht es nochmal von diesem Jakobus, das königliche Gesetz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das letzte habe ich genannt, die Faszination deiner Heiligung. Olli und ich, wir haben uns nur abgesprochen, dass er den Anfang macht, die Begrüßung, dass ich da gar nicht auftauche. Aber was für Songs er macht, hör auf den Heiligen Geist, er ist der beste Ratgeber. Wie oft haben wir heute Morgen gesungen, heilig, heilig, heilig. Ha? Wow, wisst ihr das Wort heilig? Heiligung ist einer der nicht schwierigste in dem Sinne von beladensten theologischen Begriffen, Aber Heiligung, Heiligkeit zu verstehen, ist von der Theologie nicht ganz einfach, weil Heiligkeit, das Wort heilig ist ein Homonym. Ein Homonym ist ein Wort, das gleichzeitig zwei Bedeutungen hat. Also zum Beispiel Bank. Also alle, die auf der Sparkasse oder Bank arbeiten, aber gleichzeitig ist Bank auch die Bank in deinem Garten. Oder Schloss Neuschwanstein und das Türschloss. Was ich nicht wusste, zum Beispiel Schlange ist ja auch ein Homonym, oder? Also es gibt die Schlange zum Anstellen und es gibt die Schlange, die böse Schlange, der Teufel, die Schlange. Und habe ich gepredigt in Russland und dann habe ich ein bisschen Spaß gemacht und habe gesagt, und dann war ich im Himmel und zur großen Überraschung war da eine Schlange. Und meine Übersetzerin sagt, nicht, Himmel gibt es keine Schlange. Ich sagte, klar gibt es im Himmel eine Schlange. Und habe ich gemerkt, Homonym, die versteht bei Schlange eine Schlange. Im Himmel gibt es die Schlange wirklich nicht. Heilig ist immer, wenn wir das aussprechen, ein Zustand und ist gleichzeitig ein Prozess. Und hier ist wieder die Reihenfolge wichtig. Von der Bibel her müssen wir zuerst verstehen, dass er uns heilig gemacht hat. Und nur wenn wir das kapieren, dass wir heilig gemacht sind, haben wir überhaupt die Kraft, in den Prozess der Heiligung einzusteigen. Gebt mir das Wort Gottes, wenn ihr es nicht glaubt, im Hebräer 10, Verse 10 und 14. Dort heißt es, wir sind geheiligt ein für allemal. Das ist auch nichts, wo man dran rummachen muss oder prozesshaft ist irgendwie. Wir sind geheiligt. Warum? Durch das Opfer des Leibes Christi. Und dann wiederholt hier der Schreiber oder Schreiberin, wie auch immer, er erinnert uns nochmal daran, denkt daran, denn mit einem Opfer, Jesus wurde nur einmal geopfert. Erinnert euch daran an das Alte Testament, wo ständig geopfert werden musste. Aber Jesus hat sich nur einmal, weil es ausreichend ist, geopfert. Und dieses Opfer hat euch einmal in der Einmaligkeit heilig gemacht. Und deshalb werden die, die geheiligt werden, jetzt kommt der Prozess, für immer vollkommen gemacht. Wow. Und ich erlaube mir heute Morgen den Luxus und ich mache das ganz bewusst. Ich predige heute Morgen nur über den Zuspruch, du bist heilig. Wow. Ich weiß noch in einer Konferenz, wo ein Redner aus USA gepredigt hat, wie ich es noch nie gehört habe, über die Heiligkeit, dass wir heilig gemacht sind. Und wir haben gesungen, du bist heilig. Und dann sagt er, und jetzt challenge ich euch, wie ich euch wahrscheinlich noch nie jemand herausgefordert hat. Kannst du singen, ich bin heilig? Oh, da hat die ganze Gesprächsmuskulatur sich verkrampft. Kann ich das wirklich sagen? Ich bin heilig? Ja. Du musst nicht warten wie in der katholischen Kirche, bis du tot bist und dann nach 513 Jahren eine Synode ist, die dann beschließt, Olli war heilig. Du bist heute heilig. Paulus hat ganz bewusst auch öfters dann Petrus in seinen Briefen geschrieben, ihr Heiligen zu Korinth, waren die so heilig? Was ihren Zustand, ihre Position vor Jesus betroffen hat, ja. Wisst ihr, ich erlaube mir auch den Luxus heute Morgen, weil ich bin ja in dieser Bewegung Gemeinde Gottes groß geworden und ich habe wahrscheinlich 1892 Predigten gehört, dass ich heilig sein soll und dass es wichtig ist, dass ich heilig werde. Und man hat mir 1000 Dinge aufgelistet, worin Heiligkeit besteht. Man ist mit Meterstäben rumgelaufen, hat geguckt, ob die Haare zu lang, zu kurz sind. Ich habe jetzt mittlerweile keine mehr. Aber man hat mir nicht gesagt, dass ich schon heilig bin. Und wir müssen zuerst den Zuspruch Gottes proklamieren, wir sind geheiligt, das ist ein Fakt. Und erst wenn wir das akzeptieren können, haben wir die Power, die Kraft in den Prozess der Heiligung einzusteigen, weil wir sind in dem Prozess nicht, um Gott zufriedenzustellen. Und dann kommt der böse Feind, die Schlange, und sagt, du möchtest heilig sein? Ja, bin ich. Und jetzt bin ich im Prozess, auch so zu leben, was Jesus mir zuspricht. Hat jemand von euch zufällig, ein bisschen wegen der Uhrzeit, ein größeres Smartphone dabei, also mit schön großem Display, oder möchtest du weiter mitschreiben, Sarah, oder kann ich das kurz ausborgen, dein iPad? Gib mir mal iPad, iPad ist auch gut. Was sie nicht weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das zurückbekommen. Nur noch 20%. Ist die heilig? Das ist der erste Aspekt, und ich predige erst in 2 Wochen über, dass wir heilig uns verhalten sollen. Wir müssen zuerst das erste kapieren. Heilig, der erste Begriff ist ein Besitzwechsel. Sarah, wenn du das gewusst hättest, ja, gehört jetzt mir. Das heißt, im Tempel ein ganz normaler Trinkbecher, in dem vorher Ziegeneiran drin war, hat man beim IKEA gekauft, wurde in den Tempel gebracht, wie jetzt dieses iPad, und es wechselte den Besitzer. Und durch den Besitzwechsel konnte der, dem es gehört hat, nicht mehr an sein iPad herankommen. Gehört jetzt mir. Und dann wurde aber dieser Gegenstand heilig gemacht. Er wurde geweiht. Mensch, ganz schön dreckig, dein Display, Sarah, hier. Muss ich ein bisschen spritzen. Ein bisschen sauber machen. Hey, hey, hey. Dann wurde der Gegenstand sauber gemacht und dann wurde er, das mache ich jetzt nicht, eingeölt, damit er ein anderer Geruch hatte, damit der Becher nicht mehr nach Ziegeneiran stank, sondern dass er eine gewisse Ehrwürdigkeit ausgestrahlt hat. Na, mach mal lieber nicht mit dem Salbe, Wolfgang. Aber seht ihr, ist der immer noch derselbe Gegenstand, dann wurde er gereinigt, wurde eingeölt. Und dann wurde er geweiht und gesagt, ab jetzt ist dieses iPad nur noch, danke Olli, ab jetzt ist das iPad nur noch für die Zwecke und Absichten Gottes zur Verfügung. Bisher war das Sarahs iPad. Jetzt werden die himmlische Botschaft während der Predigt für den Pastor erscheinen. Wodurch wurden denn wir gereinigt, sagt der Hebräer. Wir sind ein für alle Mal durch das Opfer von Jesus gereinigt. Wo dokumentieren wir das? In unserer Taufe. Dort ist der Besitzwechsel. Dort wurde ein profaner, ein normaler Gegenstand, wechselte die Seite. Es wurde alles abgewaschen. Und was ist denn das Öl? Ich hoffe, ihr versteht Schwäbisch. Warum glänzen wir so? Weil wir eingeölt sind. Wir sind glänzig mit dem Heiligen Geist. Wow. Und das bedeutet nochmal, heilig zu sein. Der erste Aspekt, geheiligt zu sein, ist etwas, wo du nichts dafür kannst. Dieses iPad kann nichts dafür, dass es ich auserwählt habe. Und ich spreche das heilig, indem ich es reinige, indem ich es einöle und indem ich ausrufe, dieses iPad gehört nun dem Herrn. So wurde ein Gegenstand geweiht. Und du gehörst dem Herrn, weißt du das? Du hast die Seite gewechselt von der Seite der Finsternis in die Seite des Lichts. Und deshalb, als dann auch einige Personen dazukamen aus den sogenannten anderen Ländern und als Petrus diese Vision hatte, wo er diese Krabbentiere sieht und diese Muscheln und alles in dem Tuch und dieser Cornelius kommt zum Glauben und dann sagt er, Mensch, aber jetzt müssen die doch erstmal all die Gesetze, die müssten doch jetzt erstmal 10 Jahre lang unsere jüdischen Gesetze befolgen, bis die an eine einigermaßen Stelle kommen, wo sie heilig sind. Und dann spricht Gott und sagt, hey, Petrus, ich möchte, dass du eines verstehst. Geheiligt zu sein ist in einem Moment, wo ich eine Person für heilig erkläre, weil sie ihr Leben mir anvertraut. Und dann möchte ich noch mal was, Petrus, dass du auch weißt, was ich für heilig erkläre, hat niemand das Recht, es für unheilig zu erklären. Niemand hat das Recht, du hast auch nicht das Recht, über dir selber auszusprechen. Oh, ich bin, glaube ich, gar noch nicht so heilig. Ja, was den Anspruch Gottes betrifft, vielleicht. Aber den Zustand, versteht ihr das? Wir sind geheiligt. Den Anspruch hören wir für all die, die eher nach dem Gesetz ticken, hören wir dann in 2 Wochen. Abschluss. Erinnert ihr euch daran, an den sogenannten reichen Jüngling? Jetzt kommt dieses Prinzip, lebe leichter. Der Juppie, der Jungunternehmer, kommt auf einem Spaziergang zu Jesus und seinen Jüngern und er stellt diese Frage, was muss ich tun? Also wenn diese Frage öfters in dir auftaucht, was muss ich heute tun, was muss ich stille Zeit, wie viel Vokabeln muss ich in neuen Sprachen beten, wie oft muss ich den Podcast vom Jürgen anhören, damit ich, wenn immer so eine Frage kommt, weißt du, diese Frage ist nicht von deinem himmlischen Vater, du musst gar nichts tun, du darfst etwas tun. Und er sagt, was muss ich tun, Rabbi? Und er gibt ihm diesen Ehrentitel, speichelt sich ein, dass ich das ewige Leben erhalte. Gibt er dein iPad wieder zurück, hat nur 17%. Steht und diese Frage zeigt, bei ihm war die Waage voll auf Anspruch. Seht ihr das? Und was viele nicht wissen, und ich bin so dankbar, dass ich zwei jüdische Bibelschullehrer hatte, die haben uns erklärt, dass Jesus jetzt in einen Battle geht, in den Wettbewerb. Er möchte diesen jungen Mann von seiner unträglichen Last befreien. Und es heißt da, und er schaute ihn an, er durchschaute ihn und er gewann ihn lieb. Er sah, Mensch, da ist so einer, der ist völlig verprägt. Der will tatsächlich sich vor mir irgendwie einschmeicheln, indem er diesen Anspruch lebt. Der ist da so überbeladen, der ist im wahrsten Sinne des Wortes belastet, der braucht Befreiungsdienst. Und dann sagt Jesus, okay, dann halte doch die Gesetze. Und ihr müsst wissen, zusätzlich zu diesen so geschriebenen Gesetzen gab es 613, die man rausfiltriert hat. Und du musstest alle Gesetze lückenlos einhalten. Also ich habe es so mit der Annette quasi, ich übersetze es mal, ich habe es geschafft die ganze Woche. Ich bin beim Gesetz 612 und ich bin so richtig toll in Fahrt. Und dann kommt sie mir quer und ich beff zurück. Mäh. Jetzt hast du es versemmelt. Aber ich habe doch 612. Nee, du musst alle 613. Und spätestens jetzt müsste doch der Junge sagen, hey, das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht immer alle 613 Gesetze einhalten, oder? Und was sagt er? Rabbi, mach ich von Jugend auf, habe ich alles lückenlos eingehalten. Und Jesus schaut ihn an und er gewann ihn lieb und sagt, echt jetzt? Das ist ja stressig, so leben. Bist du dir ganz sicher, dass du das schon immer alle? Was sagt Galater? Durch das Gesetz wird niemand errettet. Das Gesetz soll uns zu Christus hinführen, dass wir um Gnade winseln und sagen, hey, ich schaffe das nicht. Und Jesus steht neben uns und sagt, deshalb bin ich für dich gestorben, weil es kein Mensch schafft. Darf ich dir diese Last abnehmen? Und der behauptet tatsächlich, er hat alle Gesetze eingehalten. Und ihr müsst es verstehen, jetzt möchte Jesus, dass er kapituliert. Und er legt jetzt diese Latte, deshalb ist der Hochspringer da, er legt jetzt die Latte so hoch, dass er eigentlich sagen muss, das schaffe ich niemals. Versteht ihr, wenn so ein Hochspringer, die gehen ja langsam immer mehr hoch, aber wenn ich die Latte von Anfang an auf 2,80 Meter lege, dann wird mir jeder Hochspringer, Hochspringerin sagen, das packe ich nicht. Ich gebe auf, ich hisse die weiße Flagge. Und Jesus sagt es, okay, ich lege die Latte so hoch, du hältst alle Gesetze und jetzt verkauf alles. Nicht nur das Auto, wo du eh nicht mehr brauchst und dem Pastor schenken möchtest, sondern verkauf alles, was du hast und gibst den Armen. Und dann steht er da und sagt, wow, jetzt ist es ja einfacher geht ein Kamel. Also, das packe ich nicht. Und genau das wollte Jesus, dass er kapituliert und endlich an diese Stelle kommt, wo er sagt, ich packe das nicht, aber er ging traurig weg. Warum? Weil er sich überlegt hat, vielleicht mache ich das, vielleicht schaffe ich das sogar noch. Und Jesus wollte, dass er kapituliert. Darf ich dich fragen, hast du schon kapituliert und die weiße Flagge gehisst und gesagt, Jesus, ich schaffe das nicht alleine? Weil wenn du das noch nicht getan hast, trägst du eine falsche Last. Weil im nächsten Kapitel spricht dann Jesus über diesen wichtigen Vers und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Warum tragt ihr denn ein Joch, das euch beschwert und das euch immer mehr nach unten drückt? Nehmt auf euch mein Joch. Ihr wisst ja, das Joch, wo die Ochsen so eingespannt waren und man sich hingibt. Jeder Rabbi hatte zusätzlich zu den 613 Vorschriften noch ein eigenes Joch. Also wir in der Gemeinde Gottes natürlich nicht, gell? Also man durfte früher nicht ins Freibad und Alkohol durfte man nicht mal aussprechen, so richtige Jöcher. Und Jesus sagt, warum macht ihr das? Warum legt ihr den Leuten überhaupt diese Jöcher auf, wenn ihr es nicht mal selber eigentlich einhalten könnt? Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und er sagte zu diesem reichen Jüngling, was ist mein Joch? Und er sagte, es ist nur ein Satz, komm und lebe mit mir, folge mir nach. Mein Joch ist eine Beziehung, ist kein Gesetz, sondern mein Joch ist, du lebst mit mir und ich gehe mit dir durchs Leben, durch deine Höhen und durch deine Tiefen. Und gerade dann, wenn du es mal wieder nicht geschafft hast, musst du nicht in die Ecke stehen wie ein kleines Kind, sondern ich bleibe bei dir. Meine Mama hat früher immer gesagt, geh in die Ecke und denk drüber nach. Toll. Und dann mit dem Gesicht rumdrehen. Ja, aber was soll ich nachdenken? Wenn man mir gesagt hätte, über was, hätte ich nachgedacht. Aber mein Papa, der hat Gnade kapiert und der hat gesagt, Lina, also die Spitzname war Lennel, wenn der Kleine schon in die Ecke muss, stelle ich mich dazu. Da ist mein Papa neben mir gestanden und hat gesagt, ich liebe dich trotzdem. Hey, das Einzige, was Jesus von uns fordert, sein Joch ist sanft und sein Joch ist leicht, dass wir ihm nachfolgen. Und dieser Jüngling ging weg, traurig. Und Jesus hat ihm auch traurig nachgeschaut und gesagt, wieder einer, der irgendwann in seinem Leben kapitulieren muss, weil er irgendwann erkennt, ich kann mir alles, was der Himmel mir zuspricht, den Zuspruch nicht verdienen. Wisst ihr, und die Aufgabe von uns als Leitern ist, nicht, dass wir Jochs auferlegen. Jesus hat gesagt zu den Leitern, zu den Schriftgelehrten, warum macht ihr das? Warum legt ihr den Leuten Lasten auf? Euer Job ist, Lasten abzunehmen. Und weißt du, ich predige jetzt seit ungefähr 30, 32 Jahren und ich habe auch mal ein bisschen zurückgespult und habe gemerkt, manchmal habe ich Leuten Lasten aufgelegt. Und dafür muss ich Buße tun. Vielleicht sind auch hier in der Geschichte, in der langen Geschichte der Gemeinde Lasten aufgelegt worden. Dass man zum Beispiel gepredigt hat, jemand ist krank, weil er irgendwie Gott irgendwie enttäuscht hat und dann kommt die Krankheit. Sagt das mal meiner Frau, die gerade zu Hause mit Krankheit kämpft. Warum machen wir sowas? Warum legen wir Lasten auf Menschen? Das tut mir von Herzen leid. Und ich habe bei uns, auch bevor ich gegangen bin, habe ich Buße getan und habe gesagt, wenn ich irgendwo durch meine Predigten euch Lasten aufgelegt habe, die euch eher beschwert haben, dann vergebt mir bitte. Weil ich werde mal härter beurteilt werden, jemand, der das Wort Gottes lehrt, weil unser Job ist, Lasten abzulegen, die Menschen tragen. Ich tue Buße, auch hier stellvertretend Buße, wenn Menschen Lasten aufgelegt haben, als Lasten abzunehmen. Der Jüngling blieb bei seinem falschen Lebenskonzept. Er ist weggegangen und hat gesagt, ich probiere das weiter. Hey, du kannst heute aussteigen, wenn du falsche Lasten trägst, wenn du auf der falschen Waage stehst und du möchtest immer noch den Anspruch Gottes leben. Da gehen wir in zwei Wochen rein. Wie entspannt und was für ein siegreiches Leben das ist, wenn wir den Anspruch Gottes leben, was für ein Drive in unser Leben hineinkommt. Aber wir müssen zuerst auf der richtigen Seite der Waage stehen. 3 Gs. Wir sind gesegnet, wir sind geliebt, wir sind geheiligt. Habt ihr das richtig verstanden? Wir sind. Und die Folge ist, wir lieben, wir sind beliebt und wir segnen andere. Und wir wollen heilig sein, aber wir müssen zuerst wissen, wir sind gesegnet, geliebt und wir sind geheiligt. Und die Predigt kannst du ganz langsam zusammenfassen, Olli, und du durft nach oben kommen. Lebe unter Gottes Zuspruch. Lebe leichter. Lebe leichter, wenn du unter Gottes Zuspruch lebst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass nach so einer Predigt ihr wahrscheinlich gleich aufstehen wollt und sofort was bekennen wollt. Aber ich möchte es heute mal ganz anders machen. Ihr dürft sitzen bleiben. Ihr dürft bei dem ersten Teil, den wir jetzt singen, ganz bewusst sitzen bleiben. Weil wir singen das Lied, das Sarah gerade wohl eine Bedeutung hat. Du hast es auch schon gesungen beim letzten Mal. Jesus, du allein bist genug für mich. Wisst ihr, wir lesen auch in der Bibel abwechslungsweise, dass Gott aufsteht und wenn er aufsteht, dann werden seine Feinde verwirrt. Und wenn er aufsteht und sich nur zeigt, dann geschieht was in der unsichtbaren Welt. Aber öfters heißt es aber auch, dass Gott einfach nur sitzt. Er sitzt und er weiß, wer er ist. Er weiß, er ist in Kontrolle. Und beim ersten Teil lade ich euch ein, einfach nochmal das ganz bewusst im Sitzen zu singen. Ja, Jesus, du allein bist genug. Lassen wir es aussingen. Jesus, du allein. Und Jesus, du allein bist genug für mich. Und dann machen wir nochmal einen Break, weil da kommt dann noch der zweite Teil. Und dann mache ich ein Angebot für euch, aber ich glaube, dass Jesus genug ist für jeden von uns. Ich glaube, da kann jeder mitsingen. Und das ist auch für jeden die Grundlage, auf der wir stehen. Komm, lasst uns den ersten Teil im Sitzen singen, auch hier im Livestream. Ihr werdet dann, glaube ich, danach abgeschaltet, wenn wir hier noch weitergehen. Aber singt es jetzt auch noch mit Jesus. Du allein bist genug. Yeah.